Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Hallo, herzlich willkommen. Heute eine kleine Premiere zusammen mit Frederik von Krawattenlos und Kapitalcafé. Die neue Folge, auch diesmal mit Video. Das ist eine kleine Premiere. Wir probieren uns jetzt mal aus und ich freue mich, dass du dabei bist, Frederik. Du hast auch ein spannendes Thema damit, wo wir uns dann durchforsten werden. Erstmal, wie geht's dir und schön, dich zu sehen.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Ben. Ist ja das zweite Mal, dass wir miteinander sprechen. Das erste Mal hat schon sehr viel Spaß gemacht. Mir persönlich geht's sehr gut. Bin frisch erholt aus dem Urlaub zurück und freue mich jetzt heute wieder mit dir über die Dividendenstrategie zu sprechen.
Sehr schön. Ich habe auch gleich eine kleine Anekdote, wo ich mich darauf vorbereitet habe, habe ich mit einem guten Freund gesprochen und die halten mich ja immer alle so ein bisschen verrückt mit meinen 400 Positionen und dann gesagt, guck mal hier, der Herr Krawattenlos, der hat 60 Positionen und am Ende ist es eine ähnliche Philosophie, nur mit den ganzen anderen so. Du hast also vorgestern bei mir noch sehr viel Werbung bekommen, in dem Sinne, dass Leute sagen, weil die immer sagen, Schmidt, ich habe ja keine Zeit, aber mit den 60 Dingern ist so mit drin, habe ich gleich mal ein bisschen weitergegeben. So. Mhm. Und du hast uns ja auch heute was mitgebracht, habe ich gehört, ja, von dir.
Genau, ich wollte euch einfach mal ein bisschen zeigen. Also ich investiere ja schon eine ganze Zeit und wie hat das alles angefangen? Worauf achte ich im Endeffekt beim Investieren? Und ja, vielleicht kann der ein oder andere noch ein bisschen was daraus mitnehmen. Ich gebe ein bisschen Einblick in mein Depot. Ich gebe Einblick, was habe ich seit Start verdient, in welche Aktien habe ich investiert, welche Aktien halte ich, was für Renditen sind möglich und so weiter und so fort. Und ich denke, das ist ein recht spannendes Thema, da ich es auch sehr transparent euch darstellen werde.
Das klingt sehr, sehr spannend. Wollen wir gleich mal anfangen?
Ja, genau. Ich würde vielleicht erstmal kurz zeigen, bezüglich meines Investmentsansatzes, worauf ich so achte. Augenblick, muss ich gerade mal schauen, dass ich den Bildschirm hier teile und entschuldigt, falls die Verbindung mal nicht ganz so optimal ist, denn auch mein Rechner ist schon ein bisschen älter und manchmal schnauft er ein bisschen. Ja, also kannst du ja kurz Bescheid sagen, wenn du die erste Folie sehen kannst und dann...
Ich sehe die erste Folie.
Ja, sehr gut. Dann würde ich euch mal ganz kurz so ein bisschen meinen Investmentansatz zeigen. Also ich selbst investiere schon seit dem Jahr, glaube ich, 2013 sehr intensiv. Also ich würde mich gerade in der Anfangszeit so ein bisschen als Hardcore-Investor sehen. Wirklich versucht, jeden einzelnen Cent und Euro, der irgendwie übrig geblieben ist am Monatsende, habe ich versucht, eben auf die Arbeit zu schicken. Und wenn ich sage Arbeit, dann meine ich, dass ich versucht habe, das Geld in Aktien zu investieren, die mir ein passives Einkommen generieren. Und schon relativ von Anfang an habe ich eigentlich darauf geachtet und vielleicht ist es auch so ein bisschen Warren Buffett-Style. Die einen oder anderen werden da bestimmt ein paar Punkte finden, wo halt auch so Warren Buffett seine Ratschläge gegeben hat und an denen halte ich mich halt auch eben konsequent. Und einer davon ist zum Beispiel das Geschäftsmodell zu verstehen. Aber das war irgendwie auch schon so intrinsisch, ne? Also auch diese Punkte, die muss man eigentlich nicht wirklich lernen, sondern wenn man sich für so ein Thema interessiert, dann kommt es automatisch, dass man sich auch an solche, sag ich mal, Regeln hält. Und wenn ich ein Unternehmen nicht verstehe, das heißt das Produkt, dann ist das für mich auch eben kein Investment Case, weil ich kann nicht kaufen, was ich nicht verstehe. Denn wenn ich es nicht verstehe, weiß ich nicht, kann das Unternehmen morgen oder auch noch in weiter Zukunft Geld verdienen. Und ich will natürlich nur Unternehmen besitzen, wo ich weiß oder zumindest die Perspektive habe, dass langfristig für mich erfolgreich gearbeitet wird. Starke Marken und Produkte spielen eine ganz wichtige Rolle. Also ich bin tatsächlich ein Freund von, sag ich mal, globalen Unternehmen, die nicht nur in einer Region oder in einem lokalen Landesmarkt ihr Geld verdienen, sondern mit ganz starken Marken global vertreten sind. Denn das heißt ganz einfach, wenn eine Region schwach ist, kann vielleicht eine andere Region die Schwäche wieder ausgleichen. Und starke Marken sind natürlich auch so ein bisschen was wie ein Burggraben, auch ganz wichtig. Du hast eine höhere Preissetzungsmacht, einen höheren Bekanntheitsgrad, dementsprechend oftmals auch mit höheren Margen verbunden. Das ist so ein Thema. Ganz wichtig ist auch, dass du unterbewertet Aktien suchst und kaufst. Wie wir da vorgehen, ich habe jetzt mal recht, da so ein Pfeil gemacht. Und zwar, ich persönlich achte immer als Bewertungskennzahl auf den fairen Wert der Dividende. Also was ist eigentlich die Aktie historisch gesehen, was hat die historisch an Dividendenrenditen abgeworfen? Das ist für mich ein fairer Wert. Und da kann man eine Rechenlogik ableiten, um den Kurs zu bestimmen, was ich dann maximal bezahlen darf. Und wie genau das funktioniert, erkläre ich in einem kurzen YouTube-Video auf krawattenlos.de. Also schaut mal bitte da vorbei. Da erkläre ich euch, wie ihr unterbewertete Dividendenaktien finden könnt.
Da hätte ich gleich mal eine kleine Rückfrage. Es ist gut, dass du diese Verlinkung dazu machst mit Krawattenlos, wie du es eben da im Detailliert mitmachen musst. Aber was ist in zwei Sätzen für dich der Fair Value?
Also wirklich, genau, also ja. Ich mache es jetzt mal ganz einfach, aber wie gesagt, die Detailerklärung, bitte schau das Video, aber ganz einfach gesagt ist, ich schaue mir zum Beispiel die Dividendenrendite der letzten 10 Jahre an. Ich bilde darüber einen Durchschnitt. Jetzt als Beispiel, das Unternehmen hat mal 3% abgeworfen, dann war es bei 6%. Über einen langen Zeitraum, machen wir jetzt das ganz einfach, wäre der Mittelwert 5%. Das bedeutet, ein Investor war über die letzten 10 Jahre bereit, für diese Aktie durchschnittlich 5% Dividendenrendite zu erhalten. Also das war für sozusagen eine faire Rendite für diese Aktie. Jetzt gibt es noch ein paar Stellschrauben, die in diese Kalkulation, die diese noch ein bisschen verfeinern, um auch so Momentum mit drin zu haben. Aber wenn jetzt die Aktie fairerweise 10 Jahre durchschnittlich 5% abgeworfen hat und sie hat heute 6% Rendite, dann bedeutet das, dass sie eher günstig ist im Vergleich zum historischen Durchschnitt.
Okay, danke dir.
Genau, dann ganz wichtig, ruhig bleiben. Warum ruhig bleiben? Denn wenn du dich auf starke globale Unternehmen fokussierst, die jahrzehntelang erfolgreich im Markt waren, die immer noch über extrem starke Marken besitzen und immer noch global ihr Geld verdienen, Gewinne erwirtschaften, dann bleib einfach ruhig, verkauf nicht bei Kursrückgängen, denn es ist ganz wichtig zu verstehen, dass der Kurs nicht immer der Wert des Unternehmens abbildet, sondern der Kurs ist immer ein Zusammenspiel aus Angebot und Nachfrage und das kann komplett was anderes sein, die Preisfindung, die da stattfindet, wie das, was das Unternehmen wirklich wert ist. Deswegen nicht panisch bleiben, sich das Unternehmen nochmal näher anschauen, wenn starke Kursrückgänge stattfinden und sich überlegen, ist das eigentlich berechtigt oder hat das Unternehmen eine sehr gute Chance wieder auf einen Turnaround oder ist es gerade eben nur, weil jetzt alle auf Tech-Aktien setzen und Konsumgüteraktien momentan einfach stark nach unten gehen, ne? Dann spiegelt das ja nicht den Wert wider, sondern das ist ein Shift vom Kapital, was dann Auswirkungen auf die Kurse hat. Deswegen ruhig bleiben, analysieren und erst wenn man wirklich merkt, das Unternehmen ist nicht mehr zukunftsfähig, dann soll es erst verkauft werden. Hohe Einstandsrenditen sind natürlich für einen Einkommensinvestor sehr wichtig. Deswegen versuche ich eigentlich immer so auf Aktien, die im Idealfall sollten sie so plus 3% haben, 3% oder größer, gepaart mit dem ordentlichen Dividendenwachstum. Denn das führt natürlich dazu, du investierst einmal, dein passives Einkommen steigt, ohne dass du zusätzliches Kapital weiter investieren musst. Und das ist natürlich, sag ich mal, die perfekte Ausgangssituation für eine Aktie, die du kaufst, die das beides mitbringt. Hohe Einstiegsrenditen und Dividendenwachstum. Risiko, ganz wichtig, keine Position, beträgt bei mir größer 5%, aber ganz wichtig, auf Basis des Einstandswertes. Also Beispiel, ich habe 100.000 Euro Depotwert, also nicht Wert, sondern 100.000 Euro an Kapital selbst einbezahlt und investiert. Dann darf keine Position größer sein wie 5%, also maximal 5.000 Euro auf Basis des investierten Kapitals. Wenn dann der Kurswert 10.000 Euro ist, umso besser, dann verkaufe ich die Position nicht ab und reduziere sie wieder auf die 5%, sondern wichtig ist nur das, was ich investiert habe. Denn mein Ziel ist ja Buy and Hold. Im Idealfall kaufe ich Aktien, und dann steigen sie im Idealfall ins Unendliche, was natürlich nicht passieren wird. Aber jetzt als Beispiel, bei einer Apple zum Beispiel, habe ich 14.000 Euro investiert und die stehen bei irgendwas über 60.000 Euro. Das heißt, die haben knapp auf dem Depotwert eine Position von 10% eine Gewichtung, aber auf den Kaufwert sind sie sogar nur 4%. Und deswegen wird es nicht angefasst. Wichtig. So, nur Geld investieren, was du zum Leben nicht benötigst. Auch eine sehr wichtige Regel, denn im schlimmsten Fall benötigst du kurzfristig Geld und musst Aktien verkaufen. Und das ist das, was ich auf gar keinen Fall will, denn Aktien kaufe ich, um passives Einkommen zu generieren. Und wenn ich dann wieder eine Aktie verkaufen müsste, wäre auch mein passives Einkommen weg. Deswegen nur Geld investieren, was du auch mittelfristig, kurzfristig nicht benötigst. Dann noch so zwei Punkte, einmal Core-Position, einmal Trading-Position. Ich würde mal sagen, über 90% ist mein Depot auf jeden Fall mit Core-Positionen bestückt. Das heißt, es sind Buy-and-Hold-Positionen, die ich im Idealfall lebenslang halten will. Und dann ist es immer mal so wieder gespickt, wenn ich irgendwo eine interessante Aktie finde, die ich jetzt allerdings nicht für mich persönlich lebenslang im Portfolio sehe, aber sie ein gutes Momentum vielleicht gerade hat, gerade sehr günstig bewertet ist, also unterbewertet ist, dass die Chance auf einen guten Turnaround hat, dann stecke ich auch da mal was rein, um dann eben, bis sich der Kurs erholt hat, Kursgewinne stattgefunden haben, so lange Dividenden zu kassieren, um sie dann eben mit einem Kursgewinn zu verkaufen. Das ist so ein bisschen mein Investmentansatz.
Okay, dann gleich mal die nächste Frage. Also Gewinne lässt du bewusst laufen, bis sie irgendwann überbewertet werden nach deinem Fair-Value-System und dann rebalancierst du es, indem du sie dann eben verkaufst. Dieses Geld, was du dann dort eben einnimmst, ist ja dann wieder Cash on a Tash, wie man so sagt. Mhm. Wie verteilst du denn das Geld auf dein gesamtes Portfolio? Nimmst du dann wirklich, sag mal, es sind jetzt 10.000 Euro und verteilst es dann zu gleichen Teilen auf alle Positionen gleichmäßig oder guckst du dir die dann an, die gerade nach deinem Fair-Value-Prinzip unterbewertet sind und steckst da ein bisschen mehr
genau
rein?
Genau das ist der Fall. Ich zeige dir jetzt mal ganz kurz, weil das ist eine sehr gute Frage. Ich beantworte dir mal am Beispiel, wie ich da vorgehen würde. Und zwar für die Leute, die es noch nicht kennen, also das ist jetzt die Dividendenstrategie Pro Plus Toolbox. Das ist sozusagen ein Tool für Dividendeninvestoren. Auch dazu kann man Informationen auf www.krawattenlos.de sehen. Da kann man sich mal ein bisschen einlesen. Aber ich gehe jetzt mal hier in den Dividendenchart Pro Plus und zeigt dir mal, was ich jetzt gerade so als Trading-Position, es war nur eine sehr kleine Position, aber die ist jetzt sehr gut als Beispiel hier geeignet. Also wir gehen mal auf die Firma UGI, das ist ein Erdgasversorgungsunternehmen in den USA. Das hatte ich damals günstig gekauft, weil es unterbewertet war. Und zwar kannst du hier mal in diesem Chart sehr gut sehen, die blaue Linie ist sozusagen der tatsächliche Kurs der Aktie und die rote Linie ist der faire Wert der Aktie. Und du siehst hier der grüne Punkt, das war mein Kaufzeitpunkt, die habe ich gekauft am 4.1.2024. Dann kamen hier gelbe Punkte, ich habe Dividende kassiert, immer hier gelber Punkt, Dividende kassiert. Und der schwarze Punkt ist mein Verkaufszeitpunkt. Und du siehst hier, die Aktie hat hier wieder den fairen Wert gerissen. Und am fairen Wert habe ich dann für mich entschieden, es ist jetzt Zeit, das Unternehmen, weil ich davon es war nie eine langfristige Position für mich, sondern eher halt, wie gesagt, so eine Art Trading-Position. Also habe ich hier deutliche Kursgewinne mitgenommen, habe reichlich Dividende kassiert und habe dann, das siehst du hier nochmal, in Summe über die ganzen Transaktionsverläufe, zu welchem Datum ich wie viel Dividende kassiert habe und wie viel Gewinn ich im Verkauf gemacht habe. Und jetzt nochmal, um den Spaß, die Fair-Value-Dividende nochmal vielleicht auch für die Zuschauer ein bisschen besser zu erklären. Die grüne Linie ist sozusagen wir nennen es sozusagen ein Kaufsignal. Das bedeutet, auch mal kurz zurückgespult, wichtig erstmal die blaue Linie zu verstehen. Die blaue Linie ist die aktuelle oder ist die Dividendenrendite. Ne? Wie hat sich die Dividendenrendite im Zeitverlauf entwickelt? Die rot gestrichelte Linie ist die faire Dividendenrendite und zwar das, was ich vorhin erklärt habe, der Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Die spiegelt quasi das hier wieder und dann ist die Aktie zum Beispiel 25% unterbewertet. Das ist quasi diese grüne Linie hier. Also immer wenn die Dividendenrendite die grüne Linie durchschreitet, hast du mindestens 25% Unterbewertung und dann haben wir ein Kaufsignal. Das heißt, für uns ist es interessant, wenn die Aktie 25% unterbewertet ist. Wir kaufen immer in diesem Bereich, wenn die Dividendenrendite oberhalb des fairen Wertes liegt und im Idealfall verkaufen wir unter der roten Linie, dann ist sie nämlich mindestens 25% unterbewertet. Die habe ich jetzt bei UGI nicht abgewartet, bis sie quasi hier in eine 25% Überbewertung läuft, weil eben ich das mittelfristig nicht sehe, dass er quasi so stark im Kurs noch zulegt, dass er eben sich hierhin bewegt. Deswegen habe ich gesagt, ich verkaufe sie schon auf dem fairen Wert. Ich nehme die Gewinne mit und schichte sie in ein Unternehmen um, was wieder unterbewertet ist und mir wieder die Kombination bietet aus Dividendenzahlungen, höhere Renditen, wie sie jetzt UGI noch abgeworfen hat und mir wieder das Potenzial gibt, Kursgewinne zu realisieren.
Dann gleich mal die Frage, was alle ja bei uns immer interessiert. Wie viel Zeit im Monat oder im Jahr steckst du da rein? Also du bist jetzt, ich sag mal, bist 3 Ligen höher als 90% der Leute, die uns jetzt hier gerade irgendwie zuhören. Deswegen ist es ja auch krawattenlos.de, dass du die Leute an die Hand nimmst und dann dort unterstützen kannst. Aber dein ganzes System, das steht, aber so wirklich manuelle Rechenleistung und Kopfleistung im Monat oder im Jahr machst du dann für dich, um dieses dann umzuschiften?
Da ich ja tatsächlich wirklich ein Buy-and-Hold-Investor bin, mache ich so gut wie nichts. Also ich habe jetzt die Verkäufe, das, was ich euch gerade gezeigt habe von UGI, ich hatte noch einen anderen Verkauf, aber das mache ich vielleicht im Jahr, habe ich vielleicht 4 oder 5 Trades. Also so gut wie nichts.
Was?
Also ich bin wirklich, ich kaufe jeden Monat. Also jeden Monat gibt es einen Einmalkauf und dann gibt es einen Sparplan. Aktuell ist das zum Beispiel, bespare ich McDonald's, ich bespare standardmäßig immer Apple und bespare jetzt noch Procter & Gamble. Das zeige ich dir vielleicht auch mal ganz kurz. Das ist nämlich auch interessant zu sehen, warum bespare ich jetzt zum Beispiel McDonald's. Zeig dir das gerade mal, weil McDonald's so.
Ich bin auch ganz dick gerade bei McDonald's, also dick eingestiegen, aber so, aber ich habe es höher gewichtet, weil in meiner Welt ist McDonald's gerade ein Schnapper.
Genau, siehst du, genau, und du hast recht, und warum ist das so? Und das siehst du jetzt hier wieder in diesem Rendite-Chart, die blaue Linie und die grünen sind wieder, wann habe ich die Aktie gekauft? Also ich hatte die irgendwie in 2013, 2014, habe ich 4 Käufe gemacht. Dann habe ich sie tatsächlich auch 3-mal mit kleineren Positionen wieder verkauft, habe sie reduziert. Heute bereue ich es wie verrückt. Also hätte ich lieber nicht machen sollen. Aber du siehst, jetzt ist die Dividendenrendite wieder über ihrer fairen Dividendenrendite. Ne? Aktuell ist die faire Dividendenrendite 2,4%. Also historisch gesehen hat der Investor über die letzten 10 Jahre 2,4% erhalten und du erhältst jetzt eben 2,7%. Und da habe ich mir gedacht, jetzt ist sie wieder über dem fairen Wert. Es gab es schon längere Zeit nicht mehr. Jetzt ist es mal wieder Zeit, die Aktie einfach einzusammeln und das mache ich über einen Sparplan. Und was passiert, wenn man die Aktie lange hält, das finde ich halt auch einfach so super spannend. Das kann ich euch hier nochmal zeigen. Man sieht ja hier erstmal das Dividendenwachstum oder das Dividende je Aktie pro Jahr. Und du siehst hier eine richtig tolle Steigerung bei McDonald's. Du siehst auch hier, wie sie prozentual die Dividenden erhöht haben. Also es ist einfach eine perfekte Aktie für einen Dividendeninvestor. Und wenn du dir jetzt mal meine Dividenden anschaust, die ich über die Zeit bekommen habe, also im Jahr 2013 hatte ich ja zum ersten Mal in die Aktie investiert und ich hatte ja eigentlich nichts mehr zugekauft, wie du gesehen hattest oben, sondern das ist jetzt alles über Dividendenwachstum, meine Steigerungen haben da stattgefunden. Und wenn man das nochmal auf einen Monat runterbricht, also das ist ja ein Quartalszahl, dann sieht man mal, wie viel Dividenden ich da jetzt schon kassiert habe über die Zeit. Das waren in Summe schon 3.360 Euro habe ich kassiert und habe aber nur 4.300 Euro bezahlt. Das heißt, ich habe jetzt schon, mir fehlen noch 1.000 Euro und dann ist meine komplette Investition schon gedeckelt, nur durch Dividendeneinnahmen von dieser Aktie.
Ich nehme mal mit, also wir beide sind da schon gleich auf die Menden, McDonald's, also ohne, dass es hier eine Investitionsempfehlung ist, das ist alles hier nur Hobby und alles nur Spaß von uns und macht auch Laune, aber das große M ist gerade sehr, sehr schmackhaft, wahrscheinlich schmackhafter als die Burger oder die Pommes, die es dort irgendwie gibt, aber sehr, sehr spannend, weil ich finde deinen Ansatz spannend mit dem Fair Value auf Dividenden bezogen und nicht den Fair Value Wert des Unternehmens so mit drin, was die anderen mit drinne machen. Jetzt mal eine Zwischenfrage. Also du hast schon ein großes Depot. Gratulation dazu. Die meisten Leute, die uns zuhören, die fangen ja erst an. Oder da reden wir von Depotgrößen so um die 10.000 Euro und mit einem Sparplan 100, 200 Euro. Du hast deine 63 Positionen, ich habe meine 400 Positionen. Ich verfolge noch diese Strategie. Am Anfang ist mir das Dividendenwachstum noch nicht so wichtig, weil ich möchte am Anfang sehr viel Geld zurückhaben. Also ist die Dividendenrendite, je höher sie ist, gerade für mich wichtig, dadurch, dass ich mehr Geld reinvestieren kann, damit mein Depot weiter steigt. Wenn du heute nochmal starten dürftest, wir drehen jetzt mal die Clock nochmal zurück. Würdest du bei Null anfangen und dein Ziel ist es zum Beispiel in 10, 15, 20 Jahren 2.000, 3.000 Netto-Dividende zu machen, würdest du dein System von vornherein gleichzeitig nochmal so machen oder würdest du, wie ich jetzt gerade machen, ich nehme lieber einen mit 10%, der aber in den letzten 2 Jahren nicht die Dividende gesteigert hat, um dafür 3-4 Jahre erstmal das Geld wieder zu nehmen, um das dann in McDonald's zu investieren?
Ja, du, ich glaube, ich würde es wieder genauso machen, weil ich hatte auch ganz am Anfang, übrigens war auch AT&T, das würde ich dir vielleicht auch nochmal zeigen wollen, weil das ist, geht genau auf deine Frage zurück. Am Anfang hatte ich in Unternehmen investiert, die mit sehr hohen Renditen gelockt haben. Ich will nicht sagen, dass das ein Fehler ist oder auch kein Anfängerfehler, sondern es ist eine eigene Strategie und das ist eine gute Strategie, wenn man quasi auch so ein bisschen absehen kann, ist diese Dividende auch nachhaltig, also erfolgen keine Kürzungen. Und ich zeige dir jetzt mal, ich habe hier, wie gesagt, hier im Jahr 2013 das erste Mal diese Aktie gekauft, AT&T. Die hatte damals, glaube ich, eine Rendite von 6-7%, irgendwas dazwischen drin. War ein Dividendenaristokrat, hatte über 25 Jahre die Dividende jedes Jahr erhöht. Und dann war für mich irgendwie allein nur deswegen, war halt auch noch so ein bisschen ganz am Anfang meiner Investorenreise, oh mein Gott, das geht bestimmt immer so weiter und tolle Einstandsrendite, die kaufe ich. So, und du siehst auch hier, ich habe der Aktie treu geblieben. Ich habe immer hier Dividendenzahlungen gekriegt. Ne? Immer der gelbe Punkt, aber jetzt kannst du mal schauen, wenn wir jetzt nach unten gehen, was ist passiert? Tatsächlich hatte dann hier im Jahr 2021 wurde die Dividende fast um 50% gekürzt.
Ja.
So, und auf einmal war mein passives Einkommen, ne, auf Basis 6% der Einstiegsrendite plötzlich nur noch 3% wert. Und wenn du dir jetzt nochmal McDonald's anschaust, jetzt pass auf, jetzt wird es nämlich richtig spannend, jetzt zeige ich dir nämlich noch da eine Kennzahl. Was da passiert ist, das hat sich nämlich genau gegenläufig entwickelt. Und zwar hatte ich da angefangen mit einer Rendite von 3% oder so und stehe jetzt bei, jetzt können wir hier oben schauen, habe ich das abgebildet. Ach, mein Rechner ist langsam, sorry, da braucht kurz, ich habe gesagt, muss mir einen neuen Rechner holen. So, und zwar siehst du jetzt hier, dass meine persönliche Dividendenrendite 8,4% beträgt. Und ich bin am Anfang eingestiegen, wie du hier siehst, mit dem grünen Einstiegspunkt bei 3,5% oder so. Und da habe ich jetzt viel, viel mehr, wie ich eben bei AT&T dann eben im Nachgang verloren hatte. Deswegen wäre so mein Rat, so ein bisschen auch an die Investoren oder auch an die Neueinsteiger, fokussiert nicht zu sehr euch auf die hohe Dividendenrendite. Aber das kann natürlich auch gut gehen, das ist eine eigene Strategie, aber diese Strategie habe ich mich für mich nie so wirklich richtig durchdrungen, sondern bei mir war es eher tatsächlich immer so ein bisschen ordentliche Dividendenrenditen, 3% und größer und durch Dividendenwachstum. Und ich würde eben heute auch wieder genauso fahren wollen, ja.
Okay, gut, verstehe ich. Besonders AT&T witzig, weil ich bin sie vor kurzem auch wieder, sie sind dann auch gegen meine Regeln gewesen, aber waren über ein Jahr meine größte Position sogar im Depot gewesen. So. Und dann kam die Kürzung drin gewesen, dann sind sie bei mir auch rausgefallen. Die jungen Leute von heute, die stehen ja so auf ETFs. Du sagst jetzt hier mal mit Einzelaktien und alles so drin. Was hältst du denn von? Ich meine, es gibt alle Dividendenaristokraten theoretisch auch in einem ETF. Es gibt auch High Yield und wie sie alle sich schreien von allen möglichen Anbietern, wo auf Dividendenfokus sind. Würdest du jungen Leuten, die anfangen mit einem Sparplan zu 100 Euro, zu 25 Euro vielleicht sagen, hey, pack dir doch erstmal diesen Dividendenaristokraten ETF rein, weil die haben 25 Jahre die Dividende bis jetzt gehalten, die ist zwar nicht so hoch, aber dann verstehst du erstmal, was da eben ist, weil deine Excel-Tabelle, ich finde sie gerade mega krass, ja, ist halt Schritt 4 und Schritt 5. Wie würdest du denn Schritt 1 für die Leute heutzutage machen? Neben geht zu Krawattenlos und da haltet euch mit mir und bringt euch das bei, jeden Tag 15 Minuten und seid dann fit und geht dann ins System. Versus, ich nehme mir erstmal 3 ETFs, ausschüttend und mache einen Sparplan und lerne dann peu à peu was dazu.
Ja, also da bin ich auf jeden Fall. Und zwar, wenn du, meine Empfehlung wäre die folgende. Wenn du jetzt monatlich, sage ich mal, Sparraten oder sage ich mal Kapital für Investitionen zur Verfügung hast, was sich so im Bereich, sagen wir mal, 50 bis vielleicht 250 Euro bewegt oder so, dann würde ich auf jeden Fall erstmal sagen, und vor allem, wenn du eh am Anfang bist, beschäftige dich erstmal mit ETFs. Das ist eine gute Lösung, das ist ein sehr guter Einstieg, um da ein Gefühl zu bekommen, um erst zum ersten Mal passives Einkommen auch zu erhalten, auf dem Konto zu sehen, da kommt ein Zahlungseingang, oh, da kommt wieder einer, oh, der steigt ja, das wird ja plötzlich immer mehr, du reinvestierst, hast dann vielleicht 3, wie du sagst, ETFs, mit Fokus Ausschüttung und im Idealfall auch mit Fokus vielleicht auch Dividendenaristokraten. Und dann hast du halt bei 3 ETFs, wenn beide im Quartal, alle 3 im Quartal ausschütten, hast du plötzlich schon 12 Zahlungen. Das heißt, du hast einen regelmäßigen Zahlungsstrom. Und das ist extrem wichtig, um eine Motivation zu generieren, damit du merkst, da passiert was. Ja, das lohnt sich auch. Das ist nicht alles brotlose Kunst, sondern da kommt auch was zurück. Aber wenn du ein bisschen mehr Geld hast, dann würde ich schon fast empfehlen, eher sich so ein bisschen beschäftigen und sich einen eigenen ETF aufzubauen. Ich zeige dir mal ganz kurz mein Portfolio. Und du siehst jetzt hier, die sind alle jetzt gewichtet, sortiert nach dem Einstandswert. Aber das sind alles Unternehmen, die, sag ich mal, die meisten Leute kennen die. Das sind Global Player, das sind zuverlässige Dividendenzahler. Und wenn ich jetzt versuche, das über den ETF abzubilden, aber zum Beispiel mit 1.000 Euro Sparrate im Monat, ja, mein Gott, irgendwann bezahlst du, jetzt, also im Extremfall, du fängst mit 20 Jahren an, bist dann 60, 65, bist ein Rentner, hast einen Depotwert von 1 Million Euro, da bezahlst du 10.000 Euro TER, ne? Also Kosten.
Ja, ja.
So,
ja, ja.
Und dann stellt sich die Frage, sind es diese 10.000 wert? Und vor allem, was du davor ja auch schon immer dann wieder an kleinen Beträgen pro Jahr bezahlt hast, wenn du dir das auch selbst zusammenstellen kannst, aber dafür musst du dich interessieren, dann würde ich sagen, dann lohnt sich das und dann kannst du dir auch die Kosten für so einen ETF sparen. Und was noch ganz wichtig ist, und das war für mich schon immer auch ein Grund, warum jetzt der ETF für mich nie wirklich die bevorzugte Variante ist, du kaufst halt immer auch Unternehmen, die aktuell sehr stark, sehr hoch bewertet sind. Das heißt, du kannst nicht mehr selektieren. Du kaufst halt immer einen Topf und in diesem Topf sind Unterbewertete drin, sind Überbewertete drin. Am Ende gleicht sich das mehr oder weniger aus. Aber wenn du die Chance hast, immer nur unterbewertet zu kaufen und immer selbst quasi zu entscheiden, welches Unternehmen traust du eine gute Zukunft zu, dann glaube ich, ist auf eine ganz lange Sicht, kannst du besser fahren, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst.
Ich finde es spannend, dass BASF deine größte Position ist.
Das ist wichtig zu erläutern. Das wäre wahrscheinlich meine kleinste Position, aber es ist mein Arbeitgeber und das sind alles Aktien aus dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Das heißt, ich kann da nicht steuern.
Ah.
Und wenn also, du die ausblendest, dann ist eigentlich das mein echtes Portfolio. Es beginnt eigentlich hier mit Vonovia, der größten Position, und geht dann nach unten.
Bei mir ist es wirklich Realty oder Realty, wie man sie auch aussprechen mag, weil ich muss sagen, du sagst, Motivation darf man nicht unterschätzen. Monatlicher Zahler, und ich sage immer so, eigentlich bin ich in 70.000 Immobilien indirekt mit investiert und das sind die Mieten, die ich damit zurückbekomme. Und da war bei mir, weißt du mal, was mein erstes Learning aus meiner ersten Excel-Tabelle war? Ach ja, hier so unterwerden, wenn eine Realty oder Realty unter 50 Euro bekommst, kaufen, wenn sie über 50 Euro drin sind, dann haltst du nur einen Sparplan, dann kaufst du die gaussische Glockenkurve immer so im Mittelwert so drin. Das war meine erste Excel-Erfahrung gewesen damit.
Ja, cool. Und ich zeige genau, weil du jetzt mal die Dividendenzahlungen, lass uns die mal ganz kurz anschauen, weil das finde ich nämlich auch extrem wichtig. Natürlich, guck mal, ich will ja immer mal zeigen, wie sich mein passives Einkommen sozusagen aufteilt. Das Depot ist jetzt sortiert, absteigend nach den höchsten Dividendeneinnahmen pro Jahr. Und dann siehst du halt im jeweiligen Monat, was hat das Unternehmen an mich ausgeschüttet oder was in der Zukunft wird es noch an mich ausschütten. Und wenn du dir das jetzt anschaust, blenden wir mal das da oben aus, warte mal, dass es vielleicht ein bisschen übersichtlicher ist. Genau. So, pass mal auf. Erstmal, du siehst jetzt hier, wie sie Dividendeneinnahmen verteilen und du hast... Ich habe versucht halt auch ein bisschen schon auch so nach Monaten zu investieren und zu steuern, damit ich eben jetzt nicht so ganz schwache Monate habe. Ne? Ja. Aber gut, April und Mai, weißt du selbst, sind die stärksten Monate, wenn du deutsche oder europäische Unternehmen hast, die schütten einmal im Jahr aus. Das heißt, es konzentriert sich dann relativ stark, dein passives Einkommen. Aber die Anzahl der Zahlungen, und das ist bei mir, ich glaube, jeden 2,6 Tage erhalte ich hier eine Dividendenzahlung, dann ist das natürlich schon eine unglaubliche Motivation. Wir blenden das nochmal aus und gehen nochmal kurz auf die einzelnen Unternehmen ein. Und da ist dann auch Realty Income drin zu sehen. Hier müssen wir hin. Die stehen hier an Position 1, 2, 3, 4, 5. Das sind mein 5 stärkster Zahler. Von denen kriege ich im Jahr 870 Euro brutto. Und dann siehst du hier jeden Monat, was hier reinkommt. Ne?
Ja, ja.
Und das ist eigentlich das, was die Strategie einfach so unglaublich gut macht. Du investierst einmal Geld und zack, hast du im Idealfall ein lebenslanges passives Einkommen, was dir jetzt erstmal niemand mehr wegnimmt.
Dann für alle, die dein Tool noch nicht kennen und mit diesen ganzen Daten, woher wie speist du, hast du da eine Verknüpfung von deinem Depot oder trägst du da wirklich manuell Sachen noch ein?
Genau. Nee, eigentlich im Endeffekt ist es so, dass du hier einfach nur zwei Sachen pflegen musst. Der Rest ist alles automatisiert in dem Tool. Du pflegst hier sozusagen dein Unternehmen. Ich zeige es dir gerade mal als Beispiel, wenn ich jetzt einen Neukauf machen würde, würde ich das hier unten einfach. Würde ich hier hingehen, würde hier auswählen, was habe ich gekauft. Jetzt Fraport zum Beispiel kaufen. So, dann hätte ich hier 100 Aktien gekauft und hätte dafür bezahlt. Das nächste, wenn er dann mal reagiert, mein Rechner 6.000 Euro, wäre jetzt als Beispiel der Einstandskurs gewesen. So, und dann hast du das da drin und dann ist es sofort in allen anderen Tabellenblättern, zieht sich das überall durch, hast du es sozusagen überall drin. Und das ist auch nochmal interessant, wenn du jetzt sagst, wir suchen unterbewertete Dividendenaktien, ne, dann hast du hier sozusagen einen Aktienfinder. Dann kannst du einfach nur sagen, ich will nur Unternehmen, die stark unterbewertet sind, die eine Rendite von zum Beispiel dann größer 5% haben. Das ist dann auch mal noch so größer 5%. Und dann hast du hier eine Liste von 12 Unternehmen, die diesem Kriterium entsprechen. Du kannst auch noch sagen, du willst eine niedrige Ausschüttungsquote noch dazu haben, dann bleiben noch 3 Unternehmen übrig. Kannst nach Währungen filtern, nach Ländern, nach Branchen und so weiter und so fort.
Comcast habe ich gerade auch nachgelegt.
Siehst du?
So ja, schnell. Ohne deine mit meiner, unsere Philosophien, bis auf, dass ich noch ein bisschen High Yield mehr unterwegs bin, sind ja relativ ähnlich. Ja. Ich finde aber auch für die Zukunft mit spannend, weil der Fair Value Dividenden Score, nenne ich ihn jetzt mal einfach, ist eine Sache, was nicht so durchs Land getragen wird für Leute, die vielleicht mal kaufen wollen und sich gar nicht weiter dazu fassen wollen, einmal im Jahr, weißt du? Nicht nur unterbewertet, da ist so mit drin. Ich finde, da sollten wir nochmal eine separate Folge dazu machen, um das mal den Leuten näher zu erklären. Und natürlich auf krawattenlos.de gehen, um dort sich das dann zu machen. Du hast echt ein wunderschönes Tool. Also deins sieht doch optisch ansprechend aus als meins.
Ja, es ist ja, ich sag mal, auch komplett, also vollständig automatisiert. Also du würdest jetzt zum Beispiel die Kurse aktualisieren, indem du hier draufklickst. Dann aktualisiert er sämtliche Kennzahlen, alle Dividendenwerte, alle Kurse, KGVs, was auch immer, halt relevant ist an Kennzahlen für einen Dividendeninvestor. Und ja, das ist es. Ich meine, wir haben ja eine Community schon, wir sind ja schon eine ganze Zeit lang, auch in der Öffentlichkeit. Und die Community, die eben auch mit der Dividendenstrategie Plus Toolbox arbeitet, die ist auch begeistert, gibt ein sehr positives Feedback. Vor allem, weil es halt so einfach macht, gute Dividendenaktien super schnell zu identifizieren, sein Portfolio einfach zu verwalten. Und ist halt auch schon in der 7. Generation mittlerweile, ist die Version 7.07. Also es gab da schon hunderte von Updates, also es wird immer wieder auch auf Basis des Nutzerfeedbacks weiterentwickelt. Macht schon Spaß.
Super, also halten wir mal fest, alle, die hier zuhören, in den Shownotes, geht auf Krawatten los, lest euch durch, schaut, was Frederik da Schönes gebastelt hat. Ich finde es spannend, wenn man nochmal eine Folge zu machen, ich nehme es jetzt mal einfach McDonald's Dividenden Fair Value erklären und warum es jetzt aus Dividenden Buy and Hold Sicht Sinn machen würde, ohne Kaufempfehlung.
Absolut,
Dort eben einzusteigen, dass man da mal so ein Deep Dive, wie man auf Neudeutsch schätze, dazu sagt, finde ich sehr spannend. Danke, dass du mir dein Tool gezeigt hast. Wirklich, es ist sehr, sehr erquickend gewesen und es juckelt mich gerade ein wenig, heute noch die Sparpläne ein wenig anzupassen.
Ja, es freut mich. Sehr schön. Gut. Ich glaube, wir sind auch schon gut in der Zeit, gell, unterwegs.
Sind sehr gut in der Zeit dann unterwegs. Ja. Dann würde ich sagen, alle nochmal, lest euch die Shownotes dann zu durch. Vielen lieben Dank, Frederik, dass du uns das hier so offenbart hast. Geht auf krawattenlos.de, wenn ihr ein Dividendeninvestor werden wollt. Es ist ein spannender Ansatz. Es ist auch ein anderer Ansatz, den ihr größtenteils bei den anderen Social-Media-Kanälen findet, wo es der nächste 10-Bagger oder 1000-Bagger oder der nächsten Crypto-Bros unterwegs sind. Das ist ein solides Brett, was euch jeden Monat euren Lebensstandard aufbessert, die Rentenlücke schließt oder einfach auch in Zukunft, wenn die Inflation weitergeht, euren Lebensstandard einfach hält. Wirklich, vielen lieben Dank, Frederik, dafür.
Besten Dank, Ben. Und sehr gern können wir nochmal eine Folge mit Bezug auf Fair Value Dividende machen. Würde ich mich freuen.
Super. Dann schönen Tag noch.